Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Es ist eine Zeitenwende. Der triumphale Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt beschäftigt das Land und die Bühnen. Zum ersten Mal seit 1945 kann eine als rechtsextrem eingestufte Partei in einem deutschen Bundesland an die Regierungsmacht gelangen. Ist es gerade jetzt besonders wichtig, sich noch einmal ganz neu mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen? Wir sprechen über zwei Produktionen, die genau das tun. Christopher Rüping inszeniert bei der Ruhr-Triennale einen deutschen Herbst, der die Nachkriegszeit mit unserer Gegenwart verknüpft. Und in Lübeck kommt Biedermann und die Brandstifter auf die Bühne. Wir schauen es uns an, heute in Rang 1. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir leben in Zeiten, in denen der Blick auf die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts womöglich wichtiger wird als je zuvor. Rechtsradikale Kräfte drängen in die politische Verantwortung. Die Realität der Kriege rückt immer näher. Auch die Theater setzen sich mit dieser Realität auseinander. Bei der Ruhr-Triennale zum Beispiel. Dort probt gerade Regisseur Christopher Rüping mit seinem Ensemble eine Koproduktion mit dem Deutschen Theater Berlin. Deutscher Herbst heißt sie. Und ich kann jetzt mit Christopher Rüping darüber sprechen. Herr Rüping, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Beim deutschen Herbst denkt man ja in der Regel erstmal an den RAF-Terror von 1977, der späten 70er Jahre. Der ist hier aber gar nicht gemeint. Ihr Abend basiert auf einem Buch von einem schwedischen Autor, Stig Dagerman. Wer war dieser Stig Dagerman?
Stig Dagerman war ein schwedischer Autor, der 1946 im Herbst durch Deutschland gereist ist. Also richtig, der hat im Ruhrgebiet angefangen, ist dann Hannover, Hamburg, Berlin und beschreibt quasi seine Begegnung mit den Deutschen. Und im Hinterkopf hat er die Frage, mit der auch Sartre oder Hannah Arendt durch Deutschland reisen, nämlich sind die Deutschen eigentlich im Kern Nazis oder sind die Opfer eines faschistischen Regimes gewesen? Und was sozusagen an diesem Reisebericht, der viel mehr ist als ein Reisebericht, denn eigentlich ist Stig Dagerman kein Journalist, sondern wirklich ein Literat, also der hat verschiedene Romane geschrieben, Theaterstücke auch. Was an diesen Begegnungen so außergewöhnlich für uns ist und auch herausfordernd, in manchem Sinne sogar provozierend, dass er mit ziemlich offenem Visier und ohne Vorverurteilung durch Deutschland reist. Das heißt, er guckt, ob die Generation unserer Eltern oder Großeltern mit großer Unvoreingenommenheit, was für uns, die wir ja darauf konditioniert sind, diese Generation, in deren Namen die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen wurden, mit großer Distanz zu betrachten oder mit kritischer Distanz, ziemlich herausfordernd ist.
Das heißt, was für ein Bild vom Nachkriegsdeutschland entsteht denn da? Gibt es dann da sehr unterschiedliche Begegnungen, sehr unterschiedliche Menschen, vielleicht auch Täter, Opfer des Nationalsozialismus? Was taucht da auf?
Genau, also er begegnet verschiedensten Menschen, er begegnet Tätern, er wohnt verschiedenen Verhandlungen in diesen Schiedsgerichten bei, er begleitet den Begriff der Entnazifizierung. Hauptsächlich trifft er aber Menschen in großer Not. Eine der prägendsten oder für mich eindrücklichsten Begegnungen in seinem Buch, die auch bei uns in einem Stück Erwähnung findet, ist, er geht durch den völlig zerstörten Bahnhof in Essen. Dort steht ein Zug ohne Lokomotive. Und in diesem Zug hausen jetzt Deutsche, die während des Krieges in Bayern untergebracht waren und jetzt zurück in ihre Heimatstadt Essen wollen. Die Wohnungen, in denen sie gelebt haben, existieren aber nicht mehr oder sie sind an andere Menschen vergeben. Das heißt, sie haben nicht das Recht, diesen Zug zu verlassen. Sie führen jetzt sozusagen eine Existenz in absoluter Armut, großem Hunger. Es gibt keine medizinische Versorgung für die sterbenden Kinder und die sterbenden Alten. Und sie sind in diesem Bahnhof. Und diesen Menschen begegnet nun Stig Dagerman. Die Frage, sind das Täter oder Opfer, verblasst dann für Stig Dagerman hinter der Frage, wie soll man einen Menschen, der gerade hungert, der sich Sorgen macht um den Tod seines Kindes, wie soll man diesen Menschen nach seiner politischen Überzeugung fragen? Weil wenn man den jetzt fragt, ging es Ihnen unter Hitler besser, dann wird er Ja antworten, genauso wie ein Ertrinkender mit Ja antworten wird, wenn man ihn fragt, ob es noch besser war, als er auf dem Dock stand.
Wie bringen Sie denn das jetzt auf die Bühne in der Bochumer Jahrhunderthalle? Bleibt es sozusagen ein Nacherzählen dieser historischen Geschichte oder bringen Sie da noch aktuelle Aspekte aus unserem heutigen deutschen Herbst hinzu?
Ja, genau. Also das ist ja eben, das war jetzt die Einstiegsfrage nach Stig Dagerman. Aber wir haben unser Stück Deutscher Herbst genannt und wir meinen damit nicht den Herbst 77, wie Sie gerade gesagt haben. Wir meinen aber auch nicht den Herbst 1946, sondern wir meinen den Herbst 2026. Ja. Also den Herbst, in dem wir uns jetzt befinden, den Herbst, in dem unsere Premiere stattfindet. Deswegen ist Stig Dagerman auch nur eine der Stimmen, die bei uns hörbar werden. Es geht darum, letzten Endes um die Fragestellung, also der Herbst, wenn man so in die deutsche Geschichte guckt, kommt der immer wieder. Es gibt verschiedenste deutsche Herbst und keinen einzigen deutschen Frühling, keinen einzigen deutschen Sommer, was auch immer das über unsere Kulturgeschichte aussagt. Und jetzt ist sozusagen die Frage in diesem Herbst 2026, wir haben die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt gerade hinter uns, die in Berlin stehen vor uns. Jetzt ist die Frage, wie viel können wir aus den vorhergegangenen Herbsten lernen und können die vorhergegangenen deutschen Herbste uns einen Aufschluss geben über unser Gefühl und vielleicht sogar auch eine Handlungsidee für den Herbst 2026. Stieg Dagermann ist deswegen eine wichtige Stimme für uns, weil der Herbst, den er beschreibt, also der 1946, der liegt genau 80 Jahre und damit ein Menschenleben zurück. Mhm. Man fragt sich jetzt ja schon, wenn man die Wahlergebnisse sieht, ob diese Wahlergebnisse auch deswegen möglich sind, weil niemand mehr lebt, der sich erinnert, wohin eine rechtsradikale Politik führt.
Ja, das ist ja auf jeden Fall ein Aspekt, dass diese unmittelbare Erfahrung der Kriegszeit, der Nazizeit nicht mehr abrufbar ist. Aber es gibt ja durchaus auch Tendenzen, dass Menschen heute sehr selbstbewusst und sehr klar auch sich rechtsradikal positionieren. Ist das etwas, was an dem Abend auch vorkommt?
Also mir geht es mehr um die Menschen, die auf die Entwicklung in diesem Herbst 2026 mit Angst reagieren, als um die, die mit Freude darüber reagieren. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, das ist sozusagen ein bisschen, wenn ich eine Inszenierung mache, die an der Ruhrtriennale und am Deutschen Theater läuft, dann glaube ich, dass die Leute, die jetzt wirklich überzeugte Rechtsradikale sind, da sowieso nicht hingehen werden. Das heißt, zu denen spreche ich nicht. Die würde ich aber auch völlig anders adressieren. Dieser Abend Deutscher Herbst, der versucht sozusagen so eine Art Tiefenbogen in unsere Geschichte. Also im Zentrum unseres Abends steht eine Frau, gespielt von Wiebke Mollenhauer, der konstant schwindelig ist. Und sie rennt von einem Arzt zur nächsten Ärztin, macht diese Diagnostik mit und man kann nichts finden. Niemand findet einen Grund, einen physiologischen Grund für diesen Schwindel. Und deswegen beginnt sie, nach dem Grund ihres Schwindels zu suchen, eben nicht mehr als Patientin, sondern als Künstlerin, als Forscherin. Sie stößt darauf, dass der Schwindel eine körperliche Manifestation der Angst ist. Stieg Dagermann, über den wir eben gesprochen haben, schreibt über das Deutschland 1946, die Angst ist der tiefste Zustand dieses Landes. Und ich habe das Gefühl, dass das eine Zeitdiagnose auch für den Herbst 2026 sein kann. Und mir geht es quasi um all die, denen schwindelig ist, die diese Angst fühlen, die ein Gefühl haben von der Boden, der festgeglaubte Boden schwankt, die sich nicht mehr sicher fühlen. Und für die ist dieser Abend. Für all die, die die Wahlergebnisse so richtig begrüßen aus Überzeugung, da glaube ich, wird dieser Abend keine erhellenden Erkenntnisse bringen. Es gibt einen Autor, von dem ich nicht weiß, ob der den HörerInnen was sagt. Er heißt Camille de Toledo, sein französischer, aber in Berlin lebender Autor. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Histoire du Vertige, also eine Geschichte des Schwindels. Mhm. Und in dieser Geschichte des Schwindels, da versucht er sozusagen den Schwindel als Zeitphänomen zu fassen. Und er sagt, es ist ja interessant, dass der Schwindel ist immer der Schwindel. Und es gibt bestimmte Schwindelzustände, die wir als Menschen suchen und umarmen können. Ne? Also zum Beispiel den Schwindel der Ekstase, im Rausch, im Tanzen, im Sex, was weiß ich was. Und diesen Schwindel genießen wir. Und dann gibt es einen Schwindel, den wir als bedrohlich empfinden, der uns destabilisiert. Und jetzt ist die Frage, wenn wir diesen bedrohlichen Schwindel empfinden, wie reagieren wir darauf? Und Camille de Toledo sagt, eine unserer meist benutzten Reaktionen oder eine der am häufigsten vorkommenden Reaktionen ist, dass wir uns im Moment der Destabilisierung an Kategorien klammern, die zwar längst überholt sind, aber Stabilität versprechen dort, wo es keine gibt. Er nennt die Zombie-Zustände und meint sowas wie Nation, feste Geschlechterrollen, Identitäten, Vaterland. Also dass eben diese Worte, von denen er sagt, es sind Zombie-Zustände, Untote, die wir längst hinter uns hätten lassen müssen, die werden im Moment des Schwindels wieder relevant, weil sie Stabilität zu versprechen scheinen. Und in dieser Diagnose könnte man sich auch vorstellen, dass einige der Menschen, die ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben, aus demselben Schwindel dieses Kreuz gemacht haben, wie ich oder wir oder viele der HörerInnen, die diesen Schwindel angesichts der Wahlergebnisse nun empfinden.
Sie sind als Regisseur ja durchaus für die leiseren Töne auch bekannt, für sehr musikalische, intensive, auch energetische Inszenierungen, die aber nicht das ganz laute, krawallige suchen. Ist das in dieser Inszenierung jetzt auch so, dass Sie da sehr leise Töne anschneiden?
Ich kann das gar nicht über mich sagen, wie ich als Regisseur so bin. Also wir proben gerade in der Jahrhunderthalle, das müssen Sie sich vorstellen, ist eine riesige industrielle Halle, in der früher Glocken gegossen wurden. Mhm. Und eine irre Bühnentiefen hat, also von der ersten Reihe bis zur Rückwand der Bühne sind 100 Meter. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie groß das ist. Und ich habe das Gefühl, dass allein durch diesen Raum die Dinge eine wahnsinnige Größe bekommen. Auch eine Tiefe und auch eine Brutalität, weil dieser Raum halt kein Schmuckkästchen ist wie das Deutsche Theater in Berlin, sondern es ist halt wirklich ein monumentaler, fabrikhafter Bau. Ich glaube, worum es mir immer geht beim Inszenieren, ich halte nichts davon, heiße Luft zu produzieren, sondern ich versuche, dass die Größe des Bildes oder die Größe des Moments nie den Inhalt übersteigt oder überwältigt. Mhm. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass jetzt in diesem Abend Deutscher Herbst, der ist nicht so ganz kurz, ich gehe von so einer Spielzeit von 3,5 Stunden aus, mit einer Pause, keine Sorge, man wird nicht umfallen. Okay. Mhm. Aber der vereint verschiedenste Herbste, verschiedenste Stimmen, die auch kulminieren. Es geht um ein konstantes Gefühl des Schwindels, der ausgelöst werden muss, um seiner habhaft zu werden. Also ich habe schon das Gefühl, dass der Abend auch mit Größe aufwartet. Aber natürlich ist es, womit Sie recht haben, ich habe das Gefühl, Theater und überhaupt Kunst ist für mich dann am interessantesten, wenn sie Ambivalenzen aushält. Das heißt, ich würde nie einen Regler so hochziehen, dass alles andere nicht mehr enthalten sein kann. Und vielleicht ist das, was Sie beschreiben, dass selbst in den lauten, selbst in den großen Momenten versuche ich, die Eindeutigkeit zu vermeiden und Ambivalenzen zuzulassen.
Also Sie haben schon gesagt, in der Bochumer Jahrhunderthalle wird das Stück ein bisschen anders funktionieren als dann wahrscheinlich am Deutschen Theater. Da werden Sie es wahrscheinlich dann nochmal irgendwie an den kleineren Bühnenraum anpassen müssen. Dann sind Sie in der kommenden Spielzeit auch als Regisseur bei Matthias Lilienthal an der Berliner Volksbühne unterwegs. Das ist auch nochmal ein ganz besonderes Haus. Ist Ihnen das sehr bewusst, wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Volksbühne inszenieren werden, dass da irgendwie nochmal andere Erwartungen, eine andere Atmosphäre ist, die dann auch sich auf die Inszenierung auswirken könnte? Oder gehen Sie da immer auf dieselbe Weise ran?
Nee, für mich ist total entscheidend, wo ich inszeniere. Also wir hatten jetzt gerade Bauprobe an der Volksbühne und es ist einfach eine unfassbar schöne Bühne, die sehr eigene Gesetzmäßigkeiten, Wünsche und Bedürfnisse hat. Mhm. Und auf die gehe ich ein in meine Inszenierung. Ich empfinde das als eine der Aufgaben von Regie, dass man auf die Orte und Kontexte, in denen man arbeitet, spezifisch eingeht. Meine Inszenierung von Deutscher Herbst ist in der Jahrhunderthalle hier in Bochum was völlig anderes als am DT. Aber natürlich ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie in beiden Varianten funktioniert. Ähnlich ist es bei der Volksbühne. Ich denke mir natürlich Dinge aus oder ich entwickle Projekte, von denen ich glaube, dass sie für die Volksbühne richtig und wichtig sein könnten. Das tue ich nicht alleine, sondern zum Beispiel mit Matthias Lilienthal, mit Helena Eckert, der Dramaturgin, also mit Leuten, die an der Volksbühne arbeiten. Was mir egal ist, sind die Erwartungen. Weil mit den Erwartungen kann ich mich als Regisseur nicht wirklich beschäftigen. Die machen eher zu als auf. Und letzten Endes, man kann sich sicher sein, völlig egal, wo ich inszeniere, ich habe immer den Anspruch, dieser Sache mit der größtmöglichen Hingabe und Genauigkeit und Kraft, die ich habe, zu begegnen. Das ist egal, wo ich inszeniere. Die Inszenierungen sind durchaus unterschiedlich, aber die Erwartungen von außen spielen für mich überhaupt keine Rolle.
Christopher Rüping, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, und der Deutsche Herbst hat Premiere bei der Ruhr-Triennale am kommenden Donnerstag. Hier bei uns hören Sie die erste Kritik ab 23.05 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit. Und ab dem 26. September ist die Produktion dann am Deutschen Theater Berlin zu erleben. Es ist ein Klassiker aus dem Deutschunterricht, ein Stück, das lange als altmodisch, übermoralisch und verstaubt galt. Max Frischs Biedermann und die Brandstifter, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, 1948. Eine Parabel über den Aufstieg der Nationalsozialisten und die bürgerliche Verführbarkeit. Immer mal wieder taucht das Stück auf den Spielplänen auf und jetzt, spätestens nach dem triumphalen Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt, wirkt es bedrückend aktuell. In Lübeck hat heute eine neue Inszenierung Premiere und Thorsten Philipp hat für Rang 1 die letzten Proben besucht.
Herr Biedermann!
Ich dulde kein Benzin in meinem Dachstock. Ich sage es zum letzten Mal. Ich dulde es nicht. Ich komme!
Rosa Vorhänge an den Wänden, dazu ein Familienporträt, rosa Sofa und rosa Stühle. Eine Leiter führt auf den Dachboden, wo mehrere weiße Benzinkanister gut sichtbar für das Publikum stehen. Biedermann, gespielt von Michael Fuchs, kommt die Treppe mit einem gefundenen Kanister in der Hand herunter. Er steht mit dem Benzin in der Hand mitten im Wohnzimmer. Einer der Feuerteufel steht vor ihm und redet auf ihn ein. Die anderen Brandstifter haben sich auf dem Dachboden eingenistet.
Diese Brandstifter machen keinen Hehl daraus. Sie vertuschen und verstecken nichts. Sie sprechen das quasi aus. Und der Biedermann tut trotzdem nichts dagegen. Und das ist quasi, dass wir eigentlich alle wissen, was die Gefahren sind, wo die Gefahr auf uns zukommt. Die Katastrophe ist vor unseren Augen, aber wir schaffen es nicht, darauf zu reagieren, unser Leben umzustellen.
Biedermann will es nicht wahrhaben, dass er in seinem Haus die Brandstifter beherbergt, die schon vorher mehrere Häuser angezündet haben. Er verdrängt, bis es zu spät ist und sein Haus abbrennt. Regisseurin Cilly Drechsel erklärt die Parallelen zu unserer Gesellschaft heute.
Ich kann mich sehr, sehr gut mit dem Biedermann identifizieren, denn es gibt ganz viele Momente in meinem Leben, wo ich auch nicht konsequent bin. Und ich bin auch nicht immer bereit, mein Auto stehen zu lassen. Oder wenn ich in den Urlaub fliegen will, weit weg. Das zentrale Thema für mich ist, was kann man tun, wieder das Unheil, wenn man nicht zu Veränderungen bereit ist.
Das Stück ist laut Michael Fuchs schon wegen des erfolgreichen AfD-Abschneidens bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hochaktuell.
Zu Sachsen-Anhalt gibt es garantiert Parallelen. Ich finde, dass dort etwas sehr aus dem Ruder gelaufen ist, was wir alle eigentlich haben kommen sehen. Das heißt, eine Partei, die eindeutig von Verfassungsorganen als rechtsextrem eingestuft wurde und das auch schon seit einiger Zeit, das kann also keiner verleugnen. Diese Partei ist trotzdem von sehr vielen Menschen gewählt worden. Wir müssen die Brandstifter ernst nehmen. Es sind eindeutige Aussagen, menschenverachtende Aussagen, rassistische Aussagen, gewalttätige Aussagen, die wir ernst nehmen sollten, die wir nicht abtun sollten. Ja, ja, das sind Einzelne.
Es geht um die Trägheit und Bequemlichkeit in der bürgerlichen Gesellschaft, wo die Notwendigkeit für Veränderung so lange verdrängt wird, bis es zu spät ist. Die Trägheit wird durch Besitztümer verstärkt, denn wer über ein sicheres Haus und Prunk und Luxusgüter verfügt, ist im Zweifel weniger bereit, sich davon zu trennen. Deshalb haben sich die Regisseurin und die Bühnenbildnerin Christina Mrosek ganz bewusst für eine Kulisse in Rosa entschieden.
Weil es darum geht, dass die alle so in Watte gepackt sind und dass es eine ganz fluffige, weiche Welt ist und die behauptet, ein Schutzraum zu sein in ihrer Überhöhung. Und wie wir lernen werden, wird der Schutzraum nicht halten. Also letztendlich hat es was mit der eigenen Verdrängung zu tun, dass der Biedermann das Problem eigentlich nicht konfrontieren will, obwohl es in sein eigenes Haus einzieht. Und da war mir auch wichtig zu sagen, ich will die Opulenz zeigen, die Trägheit, es ist fällig, flauschig und es ist auch ein bisschen zu viel vom Guten und es ist auch so, als hätte man ein bisschen zu viel Zuckerwatte gegessen.
Tötete viele und änderte gar nichts und änderte gar nichts und änderte gar nichts und änderte rein gar nichts.
Diese neue Inszenierung ist klassisch gehalten und orientiert sich eng am Text von Max Frisch. Nur der Chor als ästhetisches Element ist schärfer als in der Ursprungsfassung. Er soll Biedermann und das Publikum wachrütteln, erklärt Cilly Drechsel.
Es gibt da so einen Chor, der angelehnt ist an den griechischen Chor, der eigentlich das Geschehen kommentiert und den Biedermann immer wieder darauf hinweist, wie groß die Gefahr ist und der Biedermann ignoriert es trotzdem. Der Chor fetzt bei uns, ein sehr atmosphärischer Sound, der teilweise eigentlich wie ein Popsong klingt. Also motivierend, auffordernd, kriegt euren Arsch hoch. Und dieser Chor, es ist eher so eine Demo-Truppe, also es ist kapiert, es endlich bewegt euch.
Bis es brennt!
Thorsten Philips war für uns im Theater Lübeck. Biedermann und die Brandstifter hat dort heute Abend Premiere. Und heute beginnt auch das Ostenfestival in Sachsen-Anhalt in Czornowitz und Bitterfeld-Wolfen. Es gibt Performances, Kunsttheater, Filme zu erleben. Aljoscha Begrich ist Co-Leiter des Festivals und hat uns davon berichtet, wie stark es sich jetzt politisieren muss.
Wir wollen die Leute in verschiedene Formen einladen. Also klar sind wir für Demokratie und Vielfalt und Solidarität. Und das merkt man, glaube ich, auch. Aber ich finde, das ist jetzt ja kein so explizit politisches Festival. Und das wird aber trotzdem so wahrgenommen, weil die ganze Region extrem politisiert ist, weil alles, was du tust, wahnsinnig politisch ist. Und wenn du halt nicht in dem bestimmten, und mittlerweile muss man das ja so sagen, Mehrheitshasstiraden bist, dann bist du ja automatisch schon auf der anderen Seite. Und das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren erst verstanden, dass wir als Systemlinge, wo dann draufsteht, ja, die kriegen Geld von der Bundeszentrale für politische Bildung oder auf welcher Stiftung auch immer, können wir bestimmte Menschen gar nicht mehr erreichen, weil das ganze Denken so anders ist. Der Graben ist so groß, über den kann ich auch mit einem sehr einladenden Rutschbahn oder einer Schubkarrenrallye gar nicht kommen.
Aljoscha Begrich, Co-Leiter des Ostenfestivals. Heute Abend gibt es mehr von ihm zu hören bei uns im Programm bei einer Sondersendung von der Eröffnung. Fazit, unser Kulturmagazin ist vor Ort ab 23.05 Uhr. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.